bei mir, hat sich dann auch wieder gelegt. Aber ich habe gemerkt, ich muss sehr vorsichtig sein mit meinen Scherzen in dieser Gemeinde. Also Widerstand, damit haben wir auch das Thema, das ich heute ausgewählt habe, Widerstehen. Widerstehen. Ihr habt das ja auf dem Blatt. Kleine Klammer mit einem E, kennt ihr das auch, dass wenn man hier sitzt zum Gottesdienst und dann sagt man, wir stehen auf zum Gebet und dann stehen wieder auf zum, ich weiß nicht was alles, zu einem Lied und so, man denkt schon, widerstehen. Wo es doch so bequem ist, zu sitzen. Also eine eingesessene Gemeinde ist doch keine Gemeinde, die aufsteht oder widerstehen will. Aber das soll das Thema heute sein. Ich versuche, einen Blick mit uns zu werfen in meine Empfindung, meine Erkenntnis der Zeitvorgänge. Ich tue das mit Vorsicht, mit Zurückhaltung. Ich bin nicht der super Experte, aber ich möchte uns gerne so ein Stück mitnehmen in das, was mich wirklich umtreibt und bewegt. Widerstehen. Jesus sagt, Offenbarung 3, Vers 10 aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagt, weil du dich an meine Weisung gehalten hast, er spricht die Gemeinde an, weil du dich an meine Weisung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren. Wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Lese ich nochmal. Jesus sagt der Gemeinde, weil du dich an meine Weisung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Nun ist es einer dieser Texte, die man sicherlich auf fast jede Zeit der Weltgeschichte anwenden kann. Das macht es auch ein bisschen schwierig, finde ich. Und trotzdem hat man das Gefühl, es geschieht in unserer Welt, in unserer Zeit, es geschehen Dinge, die haben nochmal eine andere Dimension. Wo führt das hin? Und sowas wie eine Depression legt sich fast auf das Volk über viele Leute in der Welt. Die jungen Leute sagen, wir haben gar keine richtige Zukunft, wir haben gar keine richtige Hoffnung. Aber zum Glück gibt es dann zum Beispiel den Fokus, den habe ich mir vorgestern gekauft und da steht, alles wird gut. Amen. Okay, jetzt wieder runter. Allerdings steht das mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Alles wird gut. Das heißt, das ist zumindest fraglich. Warum ich das Thema Widerstehen gewählt habe, ist, die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde der Hoffnung. Und wenn nicht wir, wer dann sollte in schwieriger Zeit, im Sturm der Entwicklung, wenn nicht wir, wer dann sollte in schwieriger Zeit Hoffnungsträger und Hoffnungsvermittler sein? Also auch jemand, eine Größe, die Hoffnung lebt und erlebt. In dem Artikel stehen zwei Dinge. Das eine lese ich uns kurz vor aus dem Artikel. Doch erlebt man in einer Welt des Bösen, in der man an die Machbarkeit des Guten glaubt, überlebt man in einer Welt des Bösen? Oder sollte man sich die Zuversicht möglichst schnell und gründlich abgewöhnen, um zumindest nicht immer wieder enttäuscht zu werden? Ausgeliefert einem Mahlstrom schlechter oder katastrophaler Nachrichten über Krisen, Kriege, drohende wirtschaftliche und ökologische Zusammenbrüche, wirkt Optimismus wie der Ausdruck intellektueller Hilflosigkeit. Also wer dann noch hofft, es wirkt wie eine intellektuelle Hilflosigkeit. Oder wie die Neue Zürcher Zeitung erschrocken konstatiert, als Akt einer böswilligen Realitätsverweigerung. Wer Hoffnung hat, sagt die NZZ, das ist ein Akt böswilliger Realitätsverweigerung. Unten habe ich überrascht entdeckt, steht unter der Überschrift Glaube, Liebe, Hoffnung, ein Bild, das dem Apostel Paulus darstellen soll. Da schreibt der Fokus mit dem Apostel Paulus, erfährt die Hoffnung eine radikale Neubewertung. Die Hoffnung gehört, schreibt er, gehört nun zu den guten christlichen Kräften. Also wenn er Mühe hat, der Bibel zu glauben, der könnte sich einen Fokus kaufen. Da steht das auch. Gemeinde Jesu, die Kirche, ist die Institution der Hoffnung. Und das setze ich bewusst voraus, weil das wirkt immer so komisch, wenn man dann dieses und jenes schwarz beleuchtet. Eigentlich beleuchten wir es nicht schwarz, sondern wir beleuchten es ja hell aus unserer christlichen Brille. Also Jesus sagt, weil du dich an meine Weisung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Um diesen Text ein bisschen zu erklären, das Gebot der Stunde, du sagtest das gerade, Ramona, so schön, was hat die Stunde geschlagen? Das Gebot der Stunde, sagt Jesus, ist standhaft werden und standhaft bleiben, also widerstehen, standhaft widerstehen und nicht resigniert sitzen und widerstehen ohne ihn. Standhaft werden, das Gebot der Stunde, mit einem klaren Glaubensgehorsam zu Christus, sagt dieser Text, wird die Gemeinde Jesu bewahrt und gehalten. Allerdings, die letzte Zeit wird in diesem kleinen Text beschrieben als die Zeit der großen Versuchung oder großen Verführung. Der globale geistige Faktor, der sagt hier in diesem Text aus, es gibt Mächte der Verführung, Geistesmächte der Verführung, die sich in Menschen manifestieren. Die Mächte der Verführung kriegen sie alle. Also alle Völker, alle Menschen werden unter dieses Thema kommen, der Verführung. Und ich sage mal dazu, die Manipulationsmöglichkeiten zur Verführung waren nie so groß wie heute. Also ich muss dann denken, dass in der Offenbarung ja auch mal steht, dass die Leute, dass die Menschen in dieser Zeit das Bild anbeten, Bildschirm vielleicht. Und wir wissen, dass uns heute alles vorgemacht werden kann durch die künstliche Intelligenz. Es wäre kein Problem mit mir. Die Kamera würde mich aufnehmen, würde das umrechnen und würde eine Predigt mit meiner Stimme in meinen Mund legen, die genau das Gegenteil sagt von dem, was ich jetzt sage. Kein Problem heute. Und du merkst es nicht. Man kann das mit Computern wieder ausrechnen, ob das fake ist oder nicht. Aber wir würden das nicht merken. Also die Verführungsmöglichkeiten der heutigen Zeit sind so gnadenlos groß, dass ich ganz schnell an diesen Text denken muss. Natürlich, wenn Kräfte der Verführung aufkommen, wer sind wir dann? Wie reagieren wir? Haben wir eine Kraft, haben wir eine Quelle, die uns davor bewahrt, die höher ist als das, was sich da abspielt? Wenn ich über so Zeitentwicklungen spreche, dann will ich vielleicht einem kleinen Bild etwas klar machen, weil ich immer Angst habe, dass ich denke, oh, der redet so über so schwere Sachen. Wenn wir uns eine Waage vorstellen oder eine Wippe, auf der Seite sind viele gute, schöne Dinge dieser Welt drauf. Erfahrungen. Also wir können ja staunen über die Schönheit des Lebens und der Welt. Auf der anderen Seite ist das Beschwerliche drauf. Und es ist mir wichtig zu sagen, das gab es immer. Das gab es wirklich immer. Und wenn ich mir das Schwierige anschaue, dann will ich immer auch sehen, es gibt so viel Gutes, wofür wir danken können, dass ich eigentlich platzen könnte vor Dankbarkeit. Aber es ist mit einer Waage oder mit einer Wippe so, wenn eines davon ein Übergewicht bekommt. Jetzt reden wir mal davon, dass das Dunkel, das Böse ein Übergewicht bekommt. Das braucht gar nicht so viel. Trotz dieser schönen Dinge neigt sich das Ganze in eine schwierige Richtung. Wenn das ein Brett ist, auf dem Sachen stehen, aber einen gewissen Neigungswinkel, rutscht alles in diese Richtung. Verstehen wir, was ich damit sagen will? Ich habe das sehr gut im Blick, wie schön, wie gut, wie herrlich Gott die Welt gemacht hat und wie viel Gutes auch im Zwischenmenschlichen noch besteht. Das bringt der Artikel hier eigentlich auch schön, sehr schön hervor. Es gibt immer wieder die Zeichen der Hoffnung. Nur, aber, sage ich jetzt mal, aber, weil das sich so neigen kann, es gab auch in den 30er Jahren sehr viele schöne Dinge in unserem Land. Sehr viele schöne Dinge. Und trotzdem, als sich das Brett oder die Rippe geneigt hat, auf einmal hat das Dunkle so dominiert, dass die Katastrophe des Dritten Reiches nicht nur über unser Volk und Land, sondern über die ganze Welt hereinbrach. Das meine ich damit. Wenn sich das zu sehr neigt, dann wird die Situation auf einmal ganz anders, sie wird ganz schwierig. Und da, ich sag mal, habe ich den Eindruck, dass wir als Christen, als Kirchen und Gemeinden noch nicht realisiert haben, dass es, ich nenne es mal so, dass es angefangen hat zu brennen, sich zu neigen in unserer Zeit. Und dass auch die Kirchen immer noch zu sehr eingesessen sind, sitzen, bequem sitzen, um das zu merken oder gar zu widerstehen, also wieder aufstehen gegen das Dunkle und Böse, weil sie die Kraft und das Mandat und die Berufung haben, Licht und Hoffnung in diese Welt hineinzugeben. Ich nenne das mal kurz, ich habe mir die Mühe gemacht, das wieder aufzuschreiben bis gestern Abend, dass ihr es mitnehmen könnt. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Bibelarbeit, wo ich nicht alles erklären kann. Aber ich weiß nicht, inwieweit wir das merken in unserem privaten, persönlichen Alltag, im Gemeindealltag, wie sehr es einen antichristlichen Umbruch gibt und gegeben hat seit Jahrzehnten. Also ein christliches Abendland ist sowas von weggekippt. Wir nehmen das zur Kenntnis, aber also eine Entchristlichung, ein Niedergang der Kirchen. Die Kirchen stehen leer, hier in Bayern nicht so. Aber da, wo ich lebe, werden Kirchen en masse verkauft, oft an Moslems. Da sind die Gebäude dann nicht mehr leer. Also der Niedergang der Kirchen. Es gibt eine massive Verführung, die ich feststelle, und Manipulation auch im Westen, ohne dass ich immer genau weiß, wie und was. Es gibt eine menschenverachtende, gottverachtende Sexualisierung, zunehmender Verlust christlicher Werte, Diktatur einer vermeintlichen Toleranz, viele sagen, ich kann ja gar nicht mehr offen sagen, was ich denke, schleichende oder offene Islamisierung, ideologisierte Medien, Vergnügungs- und Ablenkungssucht, ein zunehmend überbordender Antisemitismus und Israel-Hass. In Deutschland kann nichts Jüdisches mehr unbewacht geschehen. Vor jeder Synagoge, vor jedem jüdischen Kindergarten, bei jeder Fahrt. Wir machen jede Woche montags so eine Mahnwache in Darmstadt. Einfach gegen den Antisemitismus im Land. Wir werden von, ich weiß nicht, wie vielen Polizisten geschützt. Geht gar nicht anders. Wir haben diese Vorgänge an der Uni mitgekriegt. Massive Verachtung des ungeborenen Lebens, Rückkehr des Heidentums. Habt ihr das mitgekriegt bei der ESC, bei dieser Musikveranstaltung, die ja ganz Europa vereinen sollte? Ich bin erschrocken. Also, sagen wir, der Gewinner, der Nemo, das ist das eine, das ist schon eine irritierende Figur. Aber was ich ganz, ganz schräg fand, dass das Land Irland, das ist eines der christlichsten Länder in Europa schlechthin. Also Irland war stockkatholisch, stockchristlich sozusagen. Irland hat sich eine bekennende, praktizierende, öffentlich bekannte Satanistin erwählt, um das Land zu repräsentieren. Und wer das gesehen hat, die hat sozusagen wie so einen kleinen Satansgottesdienst aufgeführt. Und als dann der Gewinner, der Nemo, rauskam, dass er der Gewinner ist, ging die rüber mit einer Christus abgeguckten Dornenkrone und hat den sozusagen gekrönt. Das ist der neue Christus Europas. Da bin ich schon richtig erschrocken. Also wenn das sowas am Rande in den Winkeln läuft, gab es immer, wird es immer geben, aber dass bei der größten Veranstaltung Europas, wo alle Länder vertreten werden, das frömmste, das christlichste Land eine Hexe, eine Satanistin schickt, die dort vor 180 Millionen Menschen zuschauen, eine sozusagen kleine christliche, kleine satanistische Messe zelebrieren darf, das ist schon ungewöhnlich. Also das muss uns wach machen, wieder aufstehen lassen. So könnte ich das weitermachen. Ich muss ja nichts alles sagen, was ich hier gesagt habe, aufgeschrieben habe. Wir können das nachlesen. Wir haben eine Woche nach Pfingsten. Pfingsten, die Ausgießung des guten Geistes mit so viel wunderbaren positiven Wirkungen, das sogar noch im Fokus steht mit der Gemeinde, mit den Aposteln, ist die Hoffnung in die Welt gekommen. Komisch, dass er da schreibt. Wir haben einen Geist der Lüge, der sich ausbreitet. Und wir gehören doch zu denen, die durch den Pfingstgeist den Geist der Wahrheit geschenkt bekommen haben. Wir haben einen Geist der Verführung bereits in unserer Welt, während wir Christen doch den Geist der Gottesführung haben. Der Herr ist mein Hirte, er führt mich. Wir haben einen Geist der Manipulation, während wir einen Geist der Freiheit haben. Manipulation ist Machtausübung, Macht über Menschen. Wir haben einen Geist der Freiheit. Gott ehrt den Menschen mit einer Freiheit. Ein Geist der Verwirrung, des Hasses, der Zerstörung. Und wir haben immer entgegenzusetzen, was Gott uns gegeben hat. Letztlich ein Geist der Zerstörung. Man reibt sich die Stirn und denkt, was ist los um alles in der Welt, in unserer Welt? Infiltration, Relativierung, fanatischer Nationalismus, antichristlicher Humanismus, der uns beherrscht. Ein Geist der Beschwichtigung, alles nicht so schlimm. Und ein Geist antichristlicher Religiosität. Und wir merken noch gar nicht, dass das was mit uns zu tun haben wird. Ich habe vor 4 Wochen aus irgendeiner merkwürdigen Begebenheit heraus wir waren auf Zypern und wir haben dort eine Begegnung, ein Essen, ein Dinner gehabt mit dem Erzbischof von Zypern, katholisch-maronitischen Erzbischof und geistlichen Leitern aus dem Libanon. Und ich fragte die, wie ist die Lage der Christen dort? Und er sagte, wir haben keine Hoffnung. Unsere jungen Leute gehen alle. Wir sind so unter Druck, offen oder verdickt. Und wir merken, wie sehr das der antichristliche Geist ist, der uns hier austreibt. Das sind Gemeinden, die gehen auf die Apostel zurück. Die sind 2000 Jahre alt. Und er sagt, wir haben keine Hoffnung. Alle gehen weg. Es ist nicht auszuhalten. Wir haben als christliches Land vor 30, 40, 50 Jahren, wir haben die muslimischen Flüchtlinge reingelassen, weil die muslimischen Länder alle zugemacht haben. Wir haben die reingelassen. Die haben sich hier sozusagen vermehrt, haben mehr oder weniger das Ruder übernommen und jetzt sind wir wie Unterdrückte im eigenen Land. Merkwürdig. Also ich will sagen, der Geist antichristlicher Religiosität. Ich möchte uns eine Geschichte erzählen aus unserem Haus, wo wir gewohnt haben, bis vor 15, 16 Jahren. Wir hatten eine Nachbarin und die war schon älter geworden, die war ziemlich schwerhörig. Überhaupt war die inzwischen etwas weltabgekehrt, die hat sich nur noch interessiert eigentlich für das, was im Fernseher lief. Und dann, sobald es irgend ging, saß die auch davor, Kopfhörer auf und so. Wie auch immer, jedenfalls hatte sie wohl vergessen, weil es eilig war, um ihre Lieblingssendung zu gucken, auf dem Herd stand etwas und der Herd war noch an. Sie saß in ihrem Sessel. Jedenfalls, um eine lange Geschichte kurz zu machen, die Nachbarn haben die Feuerwehr gerufen, weil überall Rauch rausgekommen ist. Die saßen in ihrem Sessel. Dann kam, die hat immer die Balkontür offen gemacht, damit offen gelassen, damit wir als Nachbarn auch immer genau hören konnten, was im Fernsehen kommt, wenn sie nicht gerade Kopfhörer hatte. Also jedenfalls, sie war offen. Dann kam die Feuerwehr, großes Gepäck, volle Montur, Schlauch im Anschlag, rein über die Balkontür. Und unsere liebe Nachbarin guckt auf und sagt, was soll denn das? Und die sagt, es brennt bei Ihnen. Oh, sagt sie, habe ich gar nicht gemerkt. Gut, dass es andere gemerkt haben. Sehr interessant. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Also so fröhlich, positiv ich als Mensch bin, ich sehe schon diese Dinge, was abgeht. Ich habe das thematisiert im Pastorenkonvent vor 6, 7 Jahren oder so und gesagt, wir müssten uns als Pastoren mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Und ging ein bisschen her und zum Schluss, obwohl ich jetzt nicht der absolute Spezialist bin, wie gesagt, zum Schluss haben sie gesagt, könntest du dich gut darauf vorbereiten, im nächsten Zusammentreffen, dann hältst du einen Vortrag drüber und dann machen wir ausführliche Aussprache. Habe ich dann gemacht, ich habe mich wirklich sehr reingekniet, reingelesen, reingeschaut, auch in Videos und so weiter. Und dann kam ich dahin, jetzt passierte Folgendes, wir haben uns um 9 Uhr getroffen, offizielle Zeit. Bis dann die Letzten eingetrudelt sind, war es fast 9:45. Dann hat man die Begrüßungssachen alle gemacht, dann kamen allerlei Formalien, die noch geregelt werden mussten. Frühstück, wir mussten frühstücken, wir saßen zum Frühstück dann, schön geplaudert und so weiter. Jedenfalls um etwa 11:45 sagte der Leiter des Konvents, so und nun freuen wir uns auf den Vortrag von unserem Kollegen Jürgen. 12 Uhr ist aus, ab 11:50 ist Gebet. Ich hatte also 12 Minuten, um das, was ich hier schon in diesen 25 Minuten zusammengefasst habe, 12 Minuten, ich bin sowas von durcheinander gekommen. Wie machst du das? Geht gar nicht. Ich hätte gleich sagen müssen, Leute, das geht doch nicht, das ist völlig verrückt und gutmütig, blöd wie ich bin, habe ich dann angefangen und habe dann noch, also es war einfach bescheuert. Und dann haben wir tatsächlich noch 5, 6 Minuten genommen zu beten. Das Schlimmste war, dass keiner meiner Kollegen hinterher auf mich zukam oder das öffentlich gesagt hat, nämlich das kann ja nicht wahr sein. Also das müssen wir zumindest mal wiederholen. Also das war für die dann sowas von in Ordnung, dass ich 12 Minuten so ein paar allgemeine Plätze da rausjage und damit hat sich's, dass ich dachte, wow. Wenn wir als Pastoren mit diesen Zeitfragestellungen so umgehen, wie sollen dann die Gemeinden widerstehen, um zu widerstehen? Wie soll das in die Gemeinden gehen, wenn es die Pastoren nicht verstehen? Also es gibt viele Fragestellungen, die sich damit sich auseinandersetzen. Ich habe nicht vergessen, ihr Lieben, ich sage das mal deutlich, dass ich eine Woche nach dem 7. Oktober, als dieser furchtbare Überfall war, hier im Gottesdienst war, und ihr habt es geschafft, kein Wort über diesen Überfall zu sagen. Kein einziges Wort, kein Gebet, kein nichts. Dann habe ich mir im Internet angeguckt, meine eigene Gemeinde. Kein Wort drüber. Denke, oh, sind wir überhaupt mit unseren Augen noch da, wo die Glocke schlägt, die Stunde geschlagen wird? Oder sind wir viel zu eingesessen, zu beschäftigt mit unseren kleinen Themen, die manchmal auch wichtig sind, aber man muss schon Prioritäten setzen, eigentlich als Gemeinde. Also ich weiß, so eine Predigt reicht nicht hin, um das aufzuarbeiten. Deswegen habe ich zumindest mal Stichworte aufgeschrieben. Was heißt das denn, Wachsamkeit, um da nicht gelöscht Feuerwehr im Haus zu haben, wenn es zu spät ist? Ich bin da schon ein bisschen geprägt. Ich habe das sehr gut studiert mit dem Dritten Reich. Christentum im Dritten Reich war ein Thema für mich. Und ich bin tief erschrocken, dass noch im Jahr 43, 44 der Großteil der christlichen Leiter in Deutschland überzeugt war, dass Adolf Hitler der von Gott gesandte Messias für unser Volk war. Wer hat denn hier, warum, aus welchem Manipulationsgeist herausgeschlafen? Und hinterher war man so überrumpelt, oh, hier brennt's, oh, hier war eine Katastrophe, oh, hier war's, es war ja der Teufel. Haben wir daraus gelernt? Ich weiß nicht, ob wir daraus gelernt haben. Vielleicht denke ich manchmal, vielleicht war das nur ein Vorgeplänkel für das, was die Bibel ankündigt für die sogenannte allerletzte Zeit. Nun hat der Fokus immerhin geschrieben, alles wird gut. Ich habe einen Abschreibfehler gemacht. Ich habe in meinem kleinen Skript hier oben, als ich das zitiert habe, das Fragezeichen vergessen. Der Fokus schreibt das mit einem Fragezeichen. Er sagt dann zwar, warum gerade jetzt Optimismus wichtig ist, aber Hoffnung und Optimismus muss begründet sein. Und ich wage mal zu sagen, als ein bibelorientierter Theologe, es gibt keine andere Quelle der Hoffnung für diese Welt. Bei all dem Schönen, was es wirklich gibt, ich überlege das nicht, aber es gibt keine andere Hoffnung in dieser Welt, außer die gute Botschaft, die Gott uns in der Bibel geoffenbart hat. Die Botschaft Jesu Christi. Er ist der Prinz der Hoffnung für mich, der Prinz des Friedens. Und wenn hier steht, alles wird gut, Ausrufezeichen, Fragezeichen, dann würde ich sagen, ja, das hat uns Gott versprochen. Alles wird gut, aber davor wird noch vieles ungut, sage ich mal vorsichtig. Und vorher warnt uns die Bibel noch vor der Manipulation, der Verführung, die den ganzen Erdkreis umspannen wird und die Völker sowas von verführen. Ich merke, wir sind so müde, wir wollen uns gar nicht mehr richtig damit beschäftigen. Wir wollen lieber die Ruhe geben im Gottesdienst, dann feiern wir das, dann singen wir schöne Lieder und dann gehen wir wieder nach Hause und dann haben wir unsere privaten Themen. Habt Acht, sagt Jesus, dass die Besorgungen des Alltags euch nicht blockieren für die großen, wichtigen Themen. Und deswegen, ich ende mal hier ganz bewusst, ihr könnt das nachlesen, könnt das im Hauskreis oder wie auch immer, ich würde im Übrigen, das muss in den Gemeindeleitungen anfangen. Was schreiben wir denn auf unsere Agendas? Über was reden wir denn 3-4 Stunden in unseren Gemeindeleitungssitzungen? Was sind das für Themen? Ich weiß, das ist alles auch wichtig. Aber da gibt es so was von wichtige, also global, weltumspannend wichtige Fragestellungen, die uns wirklich angehen. Ich hätte mir gewünscht, im Dritten Reich, die Gemeindeleitungen hätten das auf die Agenda gesetzt und gesagt, da stimmt doch was nicht, wir müssen reagieren. Nein, kann man heute nachlesen. Die Agenten, die es damals gab in den Kirchen. Alle möglichen Probleme, Glockenturm oder was weiß ich was, aber nicht das, was wirklich wichtig gewesen wäre. Und nun kommt doch Christus auf seine Gemeinde zu und sagt, ich hab's euch gegeben und ich gebe euch Weisung. Ihr habt die Hoffnung, ihr habt den Blick, ihr seht doch aus der Prophetie, was kommen wird. Ihr seht schon, wie das ausgehen wird. Und wie das sein wird, dass es so ausgeht. Wenn nicht ihr, wer dann? Und wenn ich mich schon mal so ein bisschen verliebt habe in eine Gemeinde, das ist leider auch hier, sage ich mal, das reißt ein bisschen, wenn ich mich schon so innerlich einlasse, dann ist in mir so ein tiefer, tiefer Wunsch, dass wir nicht sitzen bleiben. Also wie in der Schule, weil wir unsere Aufgaben nicht gemacht haben, sondern dass wir aufstehen, dass wir wieder widerstehen, dass wir widerstehen, dass wir widerstehen und dass wir nicht alles glauben und dass wir Suchende und Fragende sind, aufgeschlossen und dass wir uns gegenseitig helfen, die Zeit besser zu verstehen. Mein Wunsch ist so sehr, dass unser Gebet ein anderes wird. Mal ehrlich, was füllt unsere Gebetsagenda? Das Knie oder dass die Finanzen stimmen, vielleicht ein kleiner Segensspruch für die Stadt. Aber dieses Ringen um geistliche Erkenntnis, das Ringen um prophetische Weisheit, das Ringen um Einsicht in das, was vorgeht, eigentlich müssten unsere Gebetsversammlungen aus den Nähten platzen. Flehentlich, einfach schon aus Erfahrung, weil die Gemeinde Jesus so oft reingefallen ist, flehentlich müssten wir fast auf den Knien liegen und sagen, Herr, gib uns Weisung. Mach uns deutlich, was los ist. Lass uns richtig interpretieren. Lass uns unterscheiden Lüge und Wahrheit. Lass uns Manipulationen erkennen. Bewahre uns davor, einfach eingesessene Gemeinde zu werden. Und der allererste, der gerne darauf reagieren würde, ist Gott. Das ist sein Wunsch, sein Wille, dass die Gemeinde zu einem Ort der Hoffnung wird, wie das sogar im Fokus schon steht. Und wenn es der Fokus schon schreibt, wenn wir der Bibel nicht glauben, wie gesagt, dann glaubt man doch vielleicht dem, wenn die Welt uns schon sagt, ja, eigentlich hat die Bibel die Hoffnung, die begründete Hoffnung in die Welt gebracht. Wir sind Kinder der Hoffnung. Was ein Geschenk, was eine Perspektive, wir haben es. Wir dürfen es haben. Und was machen wir daraus? Also, ich empfehle den Gemeindeleitungen schon sehr, sich damit zu befassen. Ich empfehle den Pastoren. Ich war wirklich aufgemischt. Ich weiß gar nicht, ob ich sauer war. Ich war richtig irritiert darüber. Das sind die geistlichen Leiter, dachte ich, was wird aus uns? Wenn ich jetzt sehe, wie ich bin ja eigentlich auch Baptistenpastor, unsere Baptistenkirche regelrecht auseinanderbricht im Moment. Hat sich komplett gespalten. Nicht gerade in der Mitte, aber da war eine Gemeindeverbindung mit einem Bereich. Seit 80 Jahren ist jetzt auseinandergeflogen und wir müssen uns ständig mit diesen Sachen beschäftigen und so weiter. Gemeinde hat eine andere Aufgabe, eine andere Berufung. Und er ist mit uns. Also ich lese den Text nochmal. Weil du, sagt Jesus dieser Gemeinde, weil du dich an meine Weisung gehalten hast, standhaft zu bleiben. Also wer standhaft bleiben will, muss zunächst mal stehen, wieder stehen. Weil du dich an meine Weisung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jede Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Davon würde ich träumen, dass diese Gemeinde diesen Test besteht, so wie Jesus schreibt. Und Gott segne euch dazu. Er will es auch. Er will euch dazu segnen. Amen.